We are thrilled to welcome.
Wir freuen uns sehr, dass wir euch an diesem schönen Abend zur allgemeinen JD-Versammlung der Kirche der Jesu Christi der Heiligen letzten Tage auf dem Tempelplatz begrüßen dürfen. Wir sind heute Abend im Konferenzzentrum in Salt Lake City versammelt. Überall auf der Welt finden ähnliche Versammlungen von jungen Damen, ihren Müttern und den für sie zuständigen Führungsbeamten statt. Ihr seid ein herrlicher Anblick. Präsident Thomas S. Monson, der über diese Versammlung präsidiert, hat mich gebeten, die Leitung zu übernehmen. Ich bin Schwester Elaine S. Dalton, Präsidentin der jungen Damen. Wir freuen uns, dass unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson, und seine Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, heute hier sind. Außerdem begrüßen wir Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel, Elder Craig C. Christensen und Elder Shane M. Bowen von den 70ern und Bischof H. David Burton. Wir unterstützen und schätzen diese Brüder und danken ihnen für ihre inspirierte Priestertumsführung. Auf dem Podium sind ebenfalls meine Ratgeberin, Schwester Mary Ann Cook und Schwester Anne M. Dibb, die ich beide sehr lieb habe. Außerdem begrüßen wir ganz herzlich die Präsidentschaften der Frauenhilfsvereinigung und der Primarvereinigung sowie Mitglieder des JD-Hauptausschusses unter uns. Wir begrüßen alle, die heute Abend hier sind und alle anderen, die durch technische Mittel mit uns verbunden sind. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor junger Damen aus Pfählen im Raum Salt Lake City unter der Leitung von Marilee Webb, Linda Margaretts und Bonnie Goodliffe begleiten an der Orgel. Der Chor und die Anwesenden singen nun das gemeinsame Lied »Hoch auf des Berges Höhen«. Das Anfangsgebet spricht Emily Lewis, ein Rosenmädchen aus dem Pfahl Cedar Hills, West in Utah.
Unser lieber, gütiger Vater im Himmel, wir danken dir für diesen wunderschönen Tag, an dem wir uns hier als junge Damen versammeln können. Wir danken dir für all die Segnungen, die wir haben. Wir bitten dich, segne Präsident Monson und die anderen Kirchenführer und die Sprecher, dass sie das sagen können, was sie vorbereitet haben. Bitte segne die jungen Damen auf der ganzen Welt. Wir sind dankbar für das Sühnopfer, das Jesus Christus für uns vollbracht hat und für seine sühnende Liebe für uns. Wir lieben dich und sagen es im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now favor us with a musical
selection. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Guardians of Virtue. Mit Jessica Hunt, einem Lorbeermädchen aus dem Fall Manila in Pleasant Grove in Utah, am Cello. Danach spricht Schwester Anne M. Dibb, zweite Ratgeberin der Präsidentschaft der jungen Damen, zu uns. Nach ihren Worten hören wir von Schwester Mary Ann Cook, der ersten Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Wir sehen uns dann einen kurzen Film an, in dem junge Damen aus aller Welt Zeugnis davon geben, wie wichtig es ist, nach dem zu trachten, was tugendhaft, liebens- und lobenswert ist und einen guten Klang hat.
My dear young women, it is a great
Meine lieben jungen Damen, es ist eine große Ehre und eine großartige Gelegenheit, heute Abend vor euch zu stehen. Ihr seid ein erstaunlicher und inspirierender Anblick. Der Leitgedanke der Jugendlichen für 2011 ist der 13. Glaubensartikel. Bei meinen diesjährigen Besuchen von Jugendveranstaltungen und Zeugnisversammlungen berichteten junge Männer und junge Damen davon, was ihnen der 13. Glaubensartikel bedeutet und wie sie ihn umsetzen. Viele wissen ja, dass dies der letzte Glaubensartikel ist, der längste, der am schwierigsten auswendig zu lernende und der, bei dem man hofft, dass der Bischof einen niemals darum bittet, ihn aufzusagen. Viele von euch begreifen jedoch auch, dass in dem 13. Glaubensartikel noch viel mehr steckt. Der 13. Glaubensartikel ist eine Richtschnur für ein rechtschaffenes christliches Leben. Stellt euch kurz vor, wie die Welt aussähe, wenn sich jeder dafür entscheiden würde, nach den Aussagen im 13. Glaubensartikel zu leben. Wir glauben, dass es recht ist, ehrlich, treu, keusch, gütig und tugendhaft zu sein und allen Menschen Gutes zu tun. Ja, wir können sagen, dass wir der Ermahnung des Paulus folgen. Wir glauben alles, wir hoffen alles, wir haben viel ertragen und hoffen, alles ertragen zu können. Wenn es etwas Tugendhaftes oder Liebenswertes gibt, wenn etwas guten Klang hat oder lobenswert ist, so trachten wir danach. In der ersten Generalkonferenzansprache am Sonntagmorgen, die Präsident Thomas S. Monson als Prophet hielt, zitierte er die Ermahnung des Paulus aus Philipper 4, Vers 8, die viele Grundsätze des 13. Glaubensartikels enthält. Präsident Monson räumte ein, dass wir in schwierigen Zeiten leben und sprach uns Mut zu. Er sagte, halten wir uns auf dieser mitunter gefährlichen Reise durch die Sterblichkeit auch an den Rat des Apostels Paulus, der uns hilft, sicher zu sein und den richtigen Kurs beizubehalten. Ich möchte heute über zwei Grundsätze des 13. Glaubensartikels sprechen, die eng zusammenhängen und uns zweifellos helfen, sicher zu sein und den richtigen Kurs beizubehalten. Ich habe ein starkes Zeugnis von den wichtigen Grundsätzen, ehrlich und treu zu sein und fühle mich ihnen verpflichtet. Erstens, ich glaube, dass es recht ist, ehrlich und treu zu sein. Was bedeutet es, ehrlich zu sein? In dem Nachschlagewerk Treu in dem Glauben steht, Ehrlichkeit bedeutet, dass man immer aufrichtig ist, immer die Wahrheit sagt und niemals täuscht. Ehrlichkeit ist ein Gebot Gottes und völlige Ehrlichkeit ist für unsere Erlösung notwendig. Präsident Howard W. Hunter meinte, dass wir bereit sein müssen, in allem ehrlich zu sein. Er sagte, vor einigen Jahren hingen im Foyer und im Eingangsbereich der Gemeindehäuser Plakate mit der Aufschrift »Sei ehrlich zu dir selbst«. Sie bezogen sich vor allem auf das Kleine, Alltägliche im Leben. Dort keimt nämlich der Grundsatz Ehrlichkeit heran. Einige meinen, es sei moralisch verwerflich, bei wichtigen Angelegenheiten unehrlich zu sein, halten es jedoch für verzeihlich, wenn es bei Unwichtigerem vorkommt. Macht es bei der Ehrlichkeit denn wirklich einen Unterschied, ob es sich um $1,000 handelt oder um 10 Cent? Gibt es in der Ehrlichkeit tatsächlich Abstufungen, je nachdem, ob es sich um eine große oder eine kleine Sache handelt? Präsident Hunter sagt außerdem, wenn wir den Herrn und den Heiligen Geist bei uns haben wollen, müssen wir zu uns selbst, zu Gott und zu unseren Mitmenschen ehrlich sein. So empfangen wir wahre Freude. Wenn wir in allen Belangen, ob groß oder klein, ehrlich sind, verspüren wir inneren Frieden und haben ein reines Gewissen. Die Beziehung zu anderen wird bereichert, da sie auf Vertrauen beruht. Die größte Segnung, die wir empfangen, wenn wir ehrlich sind, ist, dass der Heilige Geist unser Begleiter sein kann. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, die meine Entschlossenheit bestärkt hat, in allem ehrlich zu sein. Ein Mann wollte eines Abends vom Feld seines Nachbarn Mais stehlen. Er nahm seinen kleinen Sohn mit und setzte ihn auf den Zaun, damit dieser Ausschau hielt und ihn warnte, falls jemand vorbeikäme. Der Mann setzte mit einer großen Tasche im Arm über den Zaun und sah sich in alle Richtungen um, bevor er den Mais nahm. Erst die eine Seite, dann die andere. Und da er niemanden entdeckte, begann er, die Tasche zu füllen. Plötzlich rief sein Sohn: »Vater, in eine Richtung hast du aber noch nicht geschaut. Du hast vergessen, nach oben zu schauen.« Wenn wir versucht sind, unehrlich zu sein, und das erleben wir alle einmal, nehmen wir vielleicht an, dass niemand es je erfahren wird. Diese Geschichte erinnert uns daran, dass der Vater im Himmel immer Bescheid weiß. Und eines Tages müssen wir ja vor ihm Rechenschaft ablegen. Diese Erkenntnis hilft mir, dass ich mich stets darum bemühe, diese Verpflichtung einzuhalten. Ich glaube, dass es recht ist, ehrlich zu sein. Der zweite Grundsatz im 13. Glaubensartikel lautet: Ich glaube, dass es recht ist, treu zu sein. Im Wörterbuch wird das Wort treu als standhaft, loyal, ganz genau oder ohne Abweichung definiert. Einer meiner Lieblingsromane ist der englische Klassiker Jane Eyre von Charlotte Bronte aus dem Jahr 1847. Die Hauptfigur Jane Eyre ist eine mittellose Waise im Jugendalter, die vorbildlich zeigt, was es heißt, treu zu sein. In dieser fiktiven Geschichte verliebt sich ein Mann namens Mr. Rochester in Miss Eyre, kann sie aber nicht heiraten. Stattdessen fleht er sie an, mit ihm ohne Trauschein zusammenzuleben. Auch Miss Eyre liebt Mr. Rochester und einen Augenblick lang ist sie versucht, sich zu fragen: Wer in der ganzen Welt hat dich denn lieb? Und wen würdest du durch deine Tat schädigen? Janes Gewissen antwortet ihr jedoch umgehend: Ich liebe mich selbst. Je einsamer, je verlassener, je unbeschützter ich bin, desto mehr werde ich mich selbst achten. Ich werde das Gesetz halten, welches Gott gegeben hat. Gesetze und Grundsätze gelten nicht allein für die Zeiten, in welche keine Versuchung an uns herantritt. Sie gelten für solche Augenblicke wie der jetzige. Wenn ich sie zu meiner persönlichen Bequemlichkeit übertreten darf, welchen Wert hätten sie dann? Sie haben einen Wert, das habe ich stets geglaubt. Vorgefasste Meinungen, frühere Entschließungen sind alles, was mich in dieser Stunde standhaft macht. Auf sie stütze ich mich. Als Jane Eyre verzweifelt war und versucht wurde, blieb sie ihrem Glauben treu. Sie baute auf das Gesetz, das Gott gegeben hatte, und stützte sich darauf, um der Versuchung zu widerstehen. Sind wir dem Glauben selbst dann treu, wenn wir uns unbeliebt machen und es weder leicht ist noch Spaß macht, so bleiben wir sicher auf dem Pfad, der zum ewigen Leben mit dem Vater im Himmel führt. Mir gefällt dieses Bild, das eine junge Dame gezeichnet hat. Es erinnert sie an ihren Wunsch, die Freude zu verspüren, für immer beim Vater im Himmel zu sein. Wenn wir treu sind, können wir auch andere positiv beeinflussen. Vor kurzem erfuhr ich von einer jungen Dame, die auf eine andere sehr großen Einfluss hatte, weil sie an ihren Glaubensgrundsätzen festhielt. Vor einigen Jahren sangen Christy und Jen im selben Highschool-Chor in Hurst in Texas. Obwohl sie einander nicht gut kannten, hörte Jen eines Tages, wie Christy mit Freunden über Religion und ihre unterschiedlichen Glaubensansichten und Lieblingsstellen in der Bibel sprach. Als Jen neulich wieder Kontakt mit Christy aufnahm, berichtete sie: Es hat mich traurig gemacht, dass ich bei dem, worüber du mit deinen Freunden gesprochen hast, nicht mitreden konnte. Also habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern eine Bibel gewünscht. Ich bekam auch eine und fing an, darin zu lesen. So begann mein Glaubensweg, meine Suche nach der wahren Kirche. 12 Jahre vergingen. Eines Abends fiel ich auf die Knie und flehte um Erkenntnis, was ich machen sollte. In dieser Nacht träumte ich von dir. Ich hatte dich seit dem Schulabschluss nicht mehr gesehen.
Since we had graduated from high school, I thought my dream was strange, but
mir kam der Traum zwar seltsam vor, aber ich dachte mir weiter nichts dabei. Ich träumte die darauffolgenden drei Nächte wieder von dir. Da dachte ich darüber nach, was die Träume wohl bedeuten konnten. Mir fiel ein, dass du zu den Mormonen gehörst. Ich sah mir die Internetseite der Mormonen an. Als erstes stieß ich auf das Wort der Weisheit. Meine Mutter war 2 Jahre zuvor an Lungenkrebs gestorben. Sie hatte geraucht und als ich über das Wort der Weisheit las, gingen mir wirklich die Augen auf. Einige Zeit später besuchte ich meinen Vater. Ich saß in seinem Wohnzimmer und fing an zu beten. Ich wollte wissen, wohin ich gehen und was ich machen sollte. In diesem Augenblick kam im Fernsehen ein Werbespot der Kirche. Ich schrieb mir die Telefonnummer auf und rief gleich am Abend an. 3 Tage später riefen mich Missionare an und fragten, ob sie mir ein Buch Mormon vorbeibringen könnten. Ich bejahte. 3,5 Monate später ließ ich mich taufen. 2 Jahre später lernte ich in der Kirche meinen Mann kennen. Wir haben im Dallas-Tempel geheiratet. Inzwischen haben wir 2 entzückende kleine Kinder. Ich wollte dir danken, Christy. Du hast mir die gesamte Schulzeit hindurch ein tolles Beispiel gegeben. Du warst freundlich und tugendhaft. Zwar haben mich die Missionare belehrt und zur Taufe aufgefordert, aber du warst der 3. Missionar. Durch dein Handeln hast du einen Samen gepflanzt und mir wirklich ein besseres Leben beschert. Ich habe jetzt eine ewige Familie. Meine Kinder wachsen mit der Fülle des Evangeliums im Leben auf. Es ist die größte Segnung, die man nur empfangen kann. Du hast dazu beigetragen, dass ich das habe. Als ich mit Christy sprach, sagte sie, manchmal fühlen wir uns völlig überfordert, wenn wir die Liste mit all den Eigenschaften hören, die im 13. Glaubensartikel stehen. Ich weiß jedoch, dass wir viel ausrichten können, wenn wir nach diesen Grundsätzen leben und dem Beispiel Christi nacheifern. Ich fühle mich dann ein wenig wie Ammon in Alma 26, Vers 3, als er sagte, und dies ist die Segnung, die uns zuteil geworden ist, dass wir in den Händen Gottes zu Werkzeugen geworden sind, dieses große Werk zu Wege zu bringen. Ich bete darum, dass ihr die Worte, ich glaube, dass es recht ist, ehrlich und treu zu sein, nicht nur aussprecht, sondern euch verpflichtet, jeden Tag nach diesem Versprechen zu leben. Ich bete darum, dass der Vater im Himmel euch Kraft, Liebe und Segnungen zukommen lassen wird, wenn ihr das Werk erfüllt, zu dem ihr hergesandt worden seid. All dies sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor einigen Wochen habe ich etwas Wichtiges von einem Lorbeer-Mädchen gelernt, das in meiner Gemeinde eine Ansprache hielt. Es berührte mich, als sie voller Vertrauen von Christus sprach und von ihm Zeugnis gab. Sie schloss ihre Ausführungen mit diesem Satz: Wenn ich Jesus Christus zum Mittelpunkt meines Lebens mache, läuft mein Tag besser. Ich bin freundlicher zu meiner Familie und ich bin glücklich. Ich habe diese junge Dame seit einigen Monaten beobachtet. Sie begrüßt jeden lächelnd und mit strahlenden Augen. Ich habe bemerkt, wie sie sich freut, wenn andere Jugendliche Erfolg haben. 2 Rosenmädchen haben mir neulich erzählt, dass diese junge Dame ihre Kinokarte verfallen ließ, als sie klar wurde, dass in diesem Film weder Tugendhaftes noch Liebenswürdiges zu finden war. Sie ist liebevoll, freundlich und gehorsam. Ihre Mutter hatte sie allein erzogen und ihr Leben war nicht immer einfach gewesen. Und so fragte ich mich, wie sie nur immer so froh und freundlich sein konnte. Ich erhielt die Antwort, als sie bezeugte, ich mache Jesus Christus zum Mittelpunkt meines Lebens. Wir glauben, dass es recht ist, ehrlich, treu, keusch, gütig und tugendhaft zu sein und allen Menschen Gutes zu tun. Diese schöne Liste christlicher Eigenschaften im 13. Glaubensartikel bereitet uns auf die Segnung im Tempel und auf das ewige Leben vor. Ich möchte mich auf nur eines dieser Wörter konzentrieren: gütig. Gütig ist ein schönes Wort, das wir nicht so oft hören. Wenn jemand gütig ist, ist er freundlich, meint es gut mit anderen und hat Nächstenliebe. Viele von euch haben schon in der PV eine Vorstellung von dem Begriff Güte bekommen, als ihr dieses Lied auswendig gelernt habt. Ich möchte zu jedem freundlich sein und denke immer dran: eine freundliche Welt, die uns gefällt, fängt bei mir selber an. Der Heiland hat uns über Güte belehrt und war selbstgütig. Er hat alle geliebt und allen gedient. Wenn wir Jesus Christus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, hilft uns das, gütig zu werden. Wenn wir diese christlichen Eigenschaften entfalten wollen, müssen wir etwas über den Erlöser erfahren und auf seinen Wegen wandeln. Aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter lernen wir, dass wir alle Menschen lieben sollen. Die Geschichte beginnt im Lukas-Evangelium Kapitel 10, als ein Schriftgelehrter den Erlöser fragt: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Die Antwort: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Dann fragte der Schriftgelehrte: Und wer ist mein Nächster? Das war eine sehr interessante Frage, die der Schriftgelehrte da stellte. Die Juden hatten nämlich im Norden Nachbarn, die Samariter, die sie so wenig leiden konnten, dass sie, wenn sie von Jerusalem nach Galiläa wollten, lieber den Umweg durchs Jordantal wählten, als durch Samaria zu reisen. Jesus beantwortete die Frage der Schriftgelehrten mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. In dem Gleichnis heißt es: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er 2 Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Anders als der Priester und der Levit, die an dem verwundeten Mann, der doch zu ihrem Volk gehörte, vorbeigingen, war der Samariter gütig, trotz aller Differenzen. Er bewies die christliche Eigenschaft Güte. Durch diese Geschichte lehrt Jesus uns, dass jeder unser Nächster ist. Ein Ratgeber eines Bischofs erzählte kürzlich von einem Erlebnis, das zeigt, wie wichtig jeder Nächste ist. Als er die versammelte Gemeinde blickte, sah er ein Kind mit einer großen Schachtel Buntstifte in vielen verschiedenen Farbtönen. Dann sah er die vielen Mitglieder seiner Gemeinde an. Da kam ihm der Gedanke, dass sie wie die Buntstifte waren. Alle sehr ähnlich und doch jeder einzigartig. Jeder brachte seinen ureigenen Farbton in die Gemeinde und in die Welt mit, erklärte er. Jeder hatte seine ihm eigenen Stärken und Schwächen, Sehnsüchte und Träume. Aber gemeinsam bildeten sie einen Farbkreis geistiger Einigkeit. Einigkeit ist eine geistige Eigenschaft. Sie stellt sich ein, wenn man zu einer Familie gehört. Ein schönes, friedliches Gefühl und die Gewissheit, dass alles einen Sinn hat. Sie bedeutet, dass man sich das Beste genauso sehr für andere wünscht wie für sich selbst. Sie ist die Gewissheit, dass niemand vorhat, uns zu schaden. Sie bedeutet, dass wir niemals einsam werden. Wir schaffen diese Einigkeit und lassen andere unsere einzigartige Farbe teilhaben, wenn wir gütig sind, durch einzelne gütige Taten. Ihr jungen Damen, ich habe gesehen, wie ihr anderen euren einzigartigen Farbton bringt, durch ein Lächeln, ein freundliches Wort oder ein aufmunterndes Briefchen. Präsident Thomas S. Monson hat uns aufgezeigt, wie wir uns gegenüber unseren Freunden und jedem, den wir kennenlernen, verhalten sollen, als er zu den jungen Damen sagte: Meine lieben Schwestern, ich bitte euch inständig, den Mut aufzubringen, andere nicht zu verurteilen und zu kritisieren, sondern stets jeden einzubeziehen und ihn spüren zu lassen, dass er geliebt und geschätzt wird. Wir können dem Beispiel des barmherzigen Samariters folgen und für nur einen einzigen Menschen die Welt verändern, indem wir gütig sind. Ich möchte jede von euch auffordern, in der kommenden Woche wenigstens einmal wie der barmherzige Samariter zu handeln. Das kann bedeuten, dass ihr auf andere zugeht, die nicht zu eurem bisherigen Freundeskreis gehören oder eure Schüchternheit überwinden müsst. Ihr könnt euch mutig dafür entscheiden, etwas für jemanden zu tun, der nicht nett zu euch ist. Ich verspreche euch, wenn ihr euch über das hinaus bewegt, was euch leicht fällt, werdet ihr euch so gut fühlen, dass die Güte Teil eures täglichen Lebens wird. Ihr werdet sehen, dass Güte in eurer Familie, eurer Klasse, eurer Gemeinde und in eurer Schule zu Freude und Einigkeit führen kann. Eine freundliche Welt fängt bei mir selber an. Der Heiland hat nicht nur alle geliebt, sondern auch allen gedient. Erweitert eure Güte auf viele. Alt und jung kann es ein großer Segen sein, wenn ihr freundlich dient. Präsident Monson hat schon als junger Mann für die Alten einen besonderen Platz in seinem Herzen gehabt. Er weiß, wie viel es wert ist, wenn jemanden kurz besucht, ihn anlächelt oder eine abgearbeitete, faltige Hand drückt. Solche einfachen Taten der Nächstenliebe bringen Farbe in ein Leben, das manchmal nur langen, einsamen, grauen Tagen besteht. Ich möchte jede von euch auffordern, an eure Großeltern und andere ältere Menschen zu denken. Schaut euch morgen in der Kirche um und sucht jemanden, der alt ist und euren Farbton in seinem Leben gebrauchen könnte. Dazu gehört nicht viel. Begrüßt ihn mit Namen, unterhaltet euch kurz mit ihm, seid in seiner Nähe, um ihm zu helfen. Vielleicht könnt ihr jemandem die Tür aufhalten oder bei der Hausarbeit oder im Garten helfen. Was für euch, die ihr jung seid, eine einfache Aufgabe ist, kann für einen alten Menschen ein Riesenproblem sein. Eine freundliche Welt fängt bei mir selber an. Manchmal ist es am schwierigsten, in der Familie gütig zu sein. Eine starke Familie kostet Mühe. Seid fröhlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll. Viele familiäre Probleme rühren daher, dass Mitglieder der Familie egoistisch oder unfreundlich sprechen und handeln. Befasst euch mit den Bedürfnissen anderer Familienmitglieder. Trachtet danach, ein Friedensstifter zu sein, statt andere zu ärgern, mit ihnen zu zanken oder zu streiten. Eine freundliche Welt fängt bei mir selber an. Jesus hatte die Kinder lieb. Er nahm sie in den Arm und segnete sie. Wie der Heiland könnt auch ihr durch eure Freundlichkeit ein Segen für alle Kinder sein, nicht nur für die in eurer Familie. Ihr wisst vielleicht nicht, welchen Einfluss euer Beispiel auf ein kleines Kind haben kann. Vor kurzem bekam ich eine Nachricht von einer Freundin, die eine Kinderbetreuung an einer Schule leitet. Auf diese Schule gehen auch einige junge Männer und junge Damen, die Mitglieder der Kirche sind. Sie schilderte dieses Erlebnis. Wenn ich mit den kleinen Kindern durch die Flure gehe, ist es so schön zu sehen, wie viele Schließfächer ein Bild von Jesus oder einen Tempel in der Innentür klebt. Vor ein paar Wochen sah eines der Kinder ein Bild von Jesus auf der Innenseite einer offenen Tür und sagte: Schau, Jesus ist in unserer Schule. Die Schülerin war zu Tränen gerührt. Sie bückte sich und umarmte das Kind. Ich dankte ihr für das gute Beispiel, das sie ihren Mitmenschen gab. Es ist ermutigend, dass es so viele Jugendliche gibt, die sich bemühen, für Wahrheit und Rechtschaffenheit einzutreten und die ihren Teil tun, um den Geist in ihr Leben einzuladen, obwohl das zeitweise bei all dem Lärm und der Härte in der Welt, die sie umgibt, schwierig ist. Wir haben wunderbare Jugendliche in der Kirche. Dem kann ich nur zustimmen. Junge Damen, ihr verändert die Welt, wenn ihr Jesus Christus zum Mittelpunkt eures Lebens macht, und ihr werdet so, wie er es sich wünscht. Danke, dass ihr so viel Güte beweist, dafür, dass ihr diejenigen einbezieht, die vielleicht anders sind, für eure Freundlichkeit gegenüber euren Freunden, den Älteren, eurer Familie und kleinen Kindern. Dafür, dass ihr denen, die einsam sind und denen, die Schwierigkeit und Kummer haben, zur Seite steht. Durch eure Güte weist ihr andere zum Licht des Erlösers hin. Danke, dass ihr daran denkt, dass eine freundliche Welt bei mir selber anfängt. Ich weiß, dass Präsident Thomas S. Monson ein Prophet Gottes ist und dass sein Leben ein Beispiel für Güte ist, aus dem wir lernen können. Folgt unserem Propheten. Lernt aus seinem Beispiel und hört auf seine Worte. Ich glaube an das Evangelium Jesu Christi und ich weiß, dass das Priestertum durch Joseph Smith auf Erden wiederhergestellt wurde. Ich weiß, dass unser Erlöser lebt und jedem von uns liebt. Er hat sein Leben für alle gegeben. Ich bete, dass wir Jesus Christus in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen und seinen Wegen folgen, indem wir andere lieben und ihm dienen. Wenn wir das tun, können wir die Welt zu einem besseren Ort machen, weil wir glauben, dass es recht ist, gütig zu sein. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich bin eine junge Dame und ich glaube. Ich bin zwar nur eine, aber es gibt Tausende von uns, Schwestern in aller Welt, die ihr Bestes geben, um ihr Potenzial zu verwirklichen. Manche, die uns sehen, finden vielleicht, dass wir irgendwie anders sind. Wir sind anders wegen dem, was wir glauben. Und was glauben wir? Das können Sie jede von uns fragen. Wir sagen es Ihnen. Neulich ist mir in den Schriften eine Stelle da aufgefallen, wo es heißt, man soll sich nicht vom Bösen besiegen lassen, sondern das Gute durch das Böse besiegen. Wir brauchen keine Angst haben oder der Welt davonlaufen. Wir können sie ändern. Wir können Dunkelheit in Licht verwandeln. Wenn ich mit dem Schriftenstudium und dem Beten und dergleichen fertig bin, versuche ich, es anzuwenden. Schon Kleinigkeiten können den ganzen Tag verändern. Und ich kann den Heiligen Geist stets bei mir haben. Ich bin eine Tochter Gottes und eine Freundin, auch eine Schwester, und schon bald werde ich Mutter sein. Und ich glaube, ich kann mich wirklich hervortun und etwas ändern. Ich versuche, zu Hause Frieden zu stiften und den Geist immer da zu haben, weil es dem Tempel so ähnlich wie möglich sein soll. Ich weiß, wie viel Kraft und Frieden einem der Tempel gibt. Ich weiß, wenn man sich beim Tempel versammelt, den Tempel besucht, über den Tempel nachdenkt, dreht sich das Leben eher um Christus. Und das gibt einem große Kraft und große Stärke. Es hilft einem, zu Christus zu kommen. Es bereitet einen darauf vor, Mutter zu sein und auf die Zeit, wenn man kein Teenager mehr ist. Ich habe ein Zeugnis von der Liebe Christi. Ich weiß, er liebt mich und ist immer für mich da. Ich weiß, Jesus Christus ist mein Erlöser und er ist für mich gestorben. Er reicht uns stets die Hand und es liegt an uns, ob wir uns danach strecken. Er lässt uns nie allein weitermachen. Ich bin nur eine junge Dame, aber es gibt Tausende von uns überall auf der Welt. Ich glaube, dass es recht ist, ehrlich, treu, keusch, gütig und tugendhaft zu sein. Ich habe versprochen, allzeit und in allem und wo auch immer ich bin, als Zeugin Gottes aufzutreten. Wir trachten nach dem, was tugendhaft, liebenswert oder lobenswert ist oder guten Klang hat. Nach und nach, Schritt für Schritt, ändern wir die Welt.
My dear young friends,
meine lieben jungen Freundinnen, ihr seid Töchter des himmlischen Vaters, der euch liebt. Ihr seid eine auserwählte Generation. Danke, dass ihr euch Mühe gebt, unserem Erretter Jesus Christus nachzufolgen. Danke, dass ihr Glauben habt. Danke für all das Kleine und Einfache, was ihr jeden Tag unternehmt, um euer Zeugnis zu stärken und zu helfen und anderen zu dienen. Ihr seid die Hoffnung Israels. Ihr lasst euer Licht leuchten. Möge euer Leben stets die Wahrheiten widerspiegeln, die im Evangelium Jesu Christi zu finden sind, damit ihr während eures Aufenthalts hier auf Erden stets einen guten Einfluss ausübt. Wir haben euch lieb.
Ich hoffe, ihr denkt immer daran, was ihr heute Abend gehört und gespürt habt. Ich freue mich nun, zu euch sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mit Hannah Kopp, einem Rosenmädchen aus dem Pfahl Canyon Rim in Salt Lake City an der Harfe. Es gibt Augenblicke, in denen Worte nicht ausdrücken können, was wir empfinden. Ich bete darum, dass der Geist euch im Herzen bezeugt, dass ihr göttliche Herkunft seid und in Ewigkeit Verantwortung tragt. Ihr seid die Hoffnung Israels. Ihr seid erwählte königliche Töchter des liebevollen Vaters im Himmel. Letzten Monat hatte ich die Gelegenheit, der Tempeltrauung einer jungen Frau beizuwohnen, die ich schon seit ihrer Geburt kenne. Als ich im Siegelungsraum saß und den wunderbaren Kronleuchter betrachtete, der im Licht des Tempels funkelte, dachte ich an den Tag, wie ich sie das erste Mal im Arm hielt. Ihre Mutter hatte ihr ein weißes Kleidchen angezogen und ich fand, sie war eines der schönsten Babys, die ich je gesehen hatte. Dann schritt diese junge Frau, wieder völlig in weiß gekleidet, durch die Tür. Sie strahlte vor Glück. Als sie den Raum betrat, wünschte ich mir von ganzem Herzen, dass jede junge Dame diesen Moment vor Augen hat und bestrebt ist, stets würdig zu sein, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten und die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen und sich so auf die segnende Erhöhung vorzubereiten. Als dieses Paar am heiligen Altar kniete, wurde ihm Verheißungen gemacht, die jenseits der menschlichen Vorstellungskraft liegen und die es auf dem gemeinsamen Lebensweg segnen, stärken und helfen werden. Es war einer dieser Augenblicke, an dem die Welt stillsteht und sich der ganze Himmel freut. Als sich das frisch vermählte Paar in die großen Spiegel des Raumes schaute, wurde der Bräutigam gefragt, was er sehe. Er sagte: All diejenigen, die mir vorausgegangen sind. Dann schaute das Paar in den großen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Und die Braut sagte mit Tränen in den Augen: Ich sehe alle, die nach uns kommen. Sie sah ihre künftige Familie, ihre Nachkommenschaft. Ich weiß, dass sie in diesem Augenblick wieder begriff, wie wichtig es ist, dass man Keuschheit und Tugendhaftigkeit glaubt. Es gibt keinen schöneren Anblick als ein Paar, das gemeinsam am Altar kniet und sich darauf auf die richtige Weise vorbereitet hat. Eure Jahre bei den jungen Damen bereiten euch auf den Tempel vor. Dort empfangt ihr die Segnungen, auf die ihr als wertvolle Tochter Gottes ein Anrecht habt. Der Vater im Himmel liebt euch und möchte, dass ihr glücklich seid. Dies gelingt euch, wenn ihr auf den Pfaden der Tugend wandelt und an euren Bündnissen festhaltet. Ihr jungen Damen, in einer Welt, die sittlich immer unreiner wird, in der das Böse immer mehr geduldet wird, Frauen immer mehr ausgebeutet werden und die Geschlechterrollen immer mehr verfälscht werden, müsst ihr euch selbst, eure Familien und alle, mit denen ihr Umgang pflegt, behüten. Ihr müsst Wächterinnen der Tugend sein. Was versteht man unter Tugendhaftigkeit und einem Wächter? Tugendhaftigkeit ist eine Denk- und Verhaltensweise, die auf hohen moralischen Grundsätzen beruht. Dazu gehören auch Keuschheit und sittliche Reinheit. Und was ist ein Wächter? Ein Wächter ist jemand, der behütet, schützt und verteidigt. Als Wächterinnen der Tugend behütet, schützt und verteidigt ihr also sittliche Reinheit, da die Kraft, sterbliches Leben zu erschaffen, eine heilige und erhabene Macht ist, die geschützt werden muss, bis ihr verheiratet seid. Tugendhaftigkeit ist eine Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist bei euch sein kann und euch führen kann. Ihr benötigt diese Führung, um euch in der Welt, in der ihr lebt, gut zurechtzufinden.
Tugendhaft zu sein ist eine Voraussetzung dafür, den Tempel betreten zu können. Sie ist eine Voraussetzung dafür, dass man würdig ist, in die Gegenwart des Silence zu sein. Ihr bereitet euch jetzt auf die Zeit vor. Das Programm Mein Fortschritt und die Grundsätze aus der Broschüre für eine starke Jugend sind wichtig. Wenn ihr die Grundsätze einhaltet, die in diesen beiden Broschüren stehen, empfangt ihr Kraft und werdet mehr würdig des Reiches. Vergangenen Sommer beschloss eine Gruppe junger Damen aus Alpine, Utah, mehr würdig des Reiches zu sein. Die Mädchen nahmen sich vor, den Tempel in den Mittelpunkt ihres Interesses zu rücken und wanderten eine 35 Kilometer lange Strecke vom Draper, Utah, zum Salt Lake Tempel, genau wie dieses einers der Pioniere John Rowe Moyle getan hatte. Bruder Moyle war Steinmetz und vom Propheten Brigham Young berufen worden, am Salt Lake Tempel zu arbeiten. Jede Woche legte er die 35 Kilometer von seinem Haus zum Tempel zu Fuß zurück. Eine seiner Aufgaben war, an der Ostseite des Salt Lake Tempels die Worte »Heilig dem Herrn« in Stein zu meißeln. Es war nicht leicht und er musste viele Hindernisse überwinden. Einmal schlug eine seiner Kühe aus und traf ihn am Bein. Die Verletzung heilte nicht und das Bein musste amputiert werden. Das hielt ihn aber nicht davon ab, seiner Pflicht gegenüber dem Propheten nachzukommen und weiter am Tempel zu arbeiten. Er schnitzte sich ein Holzbein und ging nach vielen Wochen erneut 35 Kilometer weit zum Tempel, um die Arbeit zu leisten, zu der er sich verpflichtet hatte. Die jungen Damen in der Gemeinde Cedar Hill 6 beschlossen, dieselbe Strecke für einen Vorfahren zu gehen und auch für jemanden, der ihnen Vorbild darin ist, tempelwürdig zu bleiben. Jede Woche am Aktivitätenabend trainierten sie und während sie wanderten, unterhielten sie sich über ihre Erkenntnisse und Empfindungen, was den Tempel betrifft. Die Wanderung zum Tempel begannen sie früh morgens mit einem Gebet. Als sie aufbrachen, war ich von ihrer Zuversicht beeindruckt. Sie hatten sich gut vorbereitet und das war ihnen auch bewusst. Sie hatten das Ziel vor Augen. Jeder Schritt, den sie gingen, stand symbolisch für eine jede von euch. Denn auch ihr bereitet euch jetzt darauf vor, in den Tempel zu gehen. Auch euer Training hat bereits begonnen. Ihr betet täglich für euch allein, lest jeden Tag im Buch Mormon und arbeitet am Programm Mein Fortschritt. Unterwegs stießen diese jungen Damen auch auf Ablenkung, aber sie verloren das Ziel nicht aus den Augen. Einige bemerkten, dass sie Blasen an den Füßen bekamen und so manches Knie schmerzte, aber sie gingen weiter. Auf dem Weg zum Tempel gibt es für jede von euch viele Ablenkungen, Wehwehchen und Hindernisse. Aber auch ihr seid entschlossen und geht weiter. Die Route dieser jungen Damen war vor ihren Führerinnen, die die Strecke bereits abgegangen und abgefahren waren und den sichersten und direktesten Weg kannten, in eine Karte eingezeichnet worden. Auch euer Weg ist vorgezeichnet und ihr könnt euch sicher sein, dass der Erretter diesen Weg nicht nur bereits gegangen ist, sondern dass er ihn mit euch erneut gehen wird, und zwar jeden einzelnen Schritt. Auf dieser Reise zum Tempel dienten Väter, Mütter, Angehörige und Priestertumsführer als Wächter. Ihre Aufgabe bestand darin, dafür zu sorgen, dass jedes Mädchen unversehrt blieb und vor Gefahr behütet war. Sie achteten darauf, dass jede junge Dame ausreichend Flüssigkeit und Nahrung zu sich nahm, um durchhalten zu können. Ihre Priestertumsführer sorgen für Raststationen, wo sie ausruhen und Wasser trinken konnten. Junge Damen, eure Väter, Mütter, eure Bischöfe und viele andere Menschen wachen über euch, während ihr den Weg zum Tempel zurücklegt. Sie rufen euch Warnungen zu und leiten euch auf eurem Weg. Und solltet ihr euch verletzen oder vom Weg abkommen, werden sie euch helfen. Ich war beeindruckt davon, dass diese entschlossenen jungen Damen auf den letzten Kilometern von ihren Brüdern und anderen jungen Männern und Freunden unterstützend angefeuert wurden. Ein Bruder lud sich seine Schwester, die große Blasen an den Füßen hatte, auf die Schultern und trug sie die restliche Strecke auf den Rücken zum Tempel. Als diese unglaublichen jungen Damen ihr Ziel erreichten, wurde manche Träne vergossen. Als jede einzelne den Tempel berührte und im Stillen das Versprechen ablegte, stets tempelwürdig zu sein. Diese Wanderung zum Tempel ist ein Sinnbild für das Leben. Eltern und Priestertumsführer standen als Wächter am Wegesrand. Sie leisteten Unterstützung und Hilfe. Die jungen Damen wachten übereinander und sprachen einander Mut zu. Die jungen Männer bewunderten die Kraft, Entschlossenheit und das Durchhaltevermögen der jungen Damen. Brüder trugen ihre Schwestern, die sich verletzt hatten, und die Familien freuten sich mit ihren Töchtern, als diese endlich ihr Ziel am Tempel erreichten, und nahmen sie unversehrt mit nach Hause. Um auf dem Weg zum Tempel zu bleiben, müsst ihr eure eigene Tugendhaftigkeit und die Tugendhaftigkeit anderer, mit denen ihr zusammen seid, behüten. Warum? Mormon hat im Buch Mormon deutlich, dass Tugendhaftigkeit und Keuschheit vor allem anderen höchst teuer und kostbar sind. Wie kann jede von euch eine Wächterin der Tugend sein? Zunächst einmal müsst ihr daran glauben, dass ihr etwas ausrichten könnt. Es beginnt damit, dass ihr einen festen Vorsatz fasst. Als ich eine junge Dame war, lernte ich, dass es Entscheidungen gibt, die man nur einmal treffen muss. In einen kleinen Blog schrieb ich eine Liste von allem, was ich immer tun würde. Und von allem, was ich niemals tun würde. Hier einige Beispiele. Das Wort der Weisheit halten, täglich beten, den Zehnten zahlen und auf keinen Fall jemals die Kirche versäumen. Ich traf diese Entscheidungen ein einziges Mal und wusste dann im Augenblick der Entscheidung, was zu tun war, da ich mich bereits vorab entschieden hatte. Wenn meine Schulfreunde sagten, dass ein einziges Glas Alkohol ja nicht schaden könnte, lachte ich nur und erwiderte, ich habe schon mit 12 beschlossen, die Finger davon zu lassen. Entscheidungen, die ihr im Voraus trefft, helfen euch, Wächterin der Tugend zu sein. Ich hoffe, dass jede von euch eine Liste von allem anlegt, was sie immer tun wird, und auch von allem, was sie nie tun wird. Richtet dann euer Leben darauf aus. Eine Wächterin der Tugend zu sein bedeutet, dass man immer anständig ist, nicht nur was die Kleidung betrifft, sondern auch in der Ausdrucksweise, im Verhalten und bei der Nutzung sozialer Netzwerke. Eine Wächterin der Tugend zu sein heißt auch, dass ihr den Jungen niemals eine SMS mit Worten oder Bildern schickt, die dazu führen könnten, dass sie den Geist, ihre Priestertumsmacht oder ihre Tugend verlieren. Es bedeutet, dass ihr begreift, wie wichtig die Keuschheit ist, weil auch ihr begreift, dass euer Körper ein Tempel ist und dass man vor der Ehe nicht mit der heiligen Fortpflanzungskraft herumfuschen darf. Ihr begreift, dass ihr eine heilige Kraft besitzt, mit der die heilige Verantwortung verbunden ist, andere Geister auf die Erde zu bringen, damit sie einen Körper bekommen, der ihrem ewigen Geist als Wohnstätte dient. An der Ausübung dieser Kraft ist auch eine andere heilige Seele beteiligt. Ihr seid Wächterin von etwas, was die Perlen an Wert übertrifft. Seid treu, seid gehorsam. Bereitet euch jetzt vor, damit ihr die Voraussetzung dafür erfüllt, alle Segnungen zu empfangen, die euch in den heiligen Tempel des Herrn erwarten. Den Müttern, die heute Abend zuhören, möchte ich danken. Sie sind für ihre Töchter das wichtigste Beispiel für Anstand und Tugendhaftigkeit. Zögern Sie niemals, sie zu lehren, dass sie königliche Töchter Gottes sind und dass ihr Wert nicht auf ihrer sinnlichen Anziehungskraft beruht. Führen Sie ihnen ihren Glauben auch dadurch vor Augen, dass er sich richtig und beständig an ihrer Einstellung und ihrem Erscheinungsbild widerspiegelt. Auch sie sind Wächterinnen der Tugend. Diese Woche bestieg ich wieder einmal den Ensign Peak. Es war früh am Morgen. Und als ich von dem Berg aus auf den Berg mit dem Haus des Herrn, also den Salt Lake Tempel, herabblickte, war wieder alles glasklar. Die Pioniere haben alles hingegeben, was sie besaßen, um in diese Berge zu gelangen, damit wir alle die Segnung des Tempels erlangen und für die Ewigkeit als Familien gesiegelt zu werden. 40 Jahre Opfer, gewissenhafte Arbeit und der Fußmarsch von Alpine zum Tempel. Wozu? Weil sie, genau wie ihr, glaubten. Sie glaubten an einen Propheten. Sie glaubten, dass er Gott und seinen geliebten Sohn gesehen und mit ihm gesprochen hatte. Sie glaubten an den Erlöser. Sie glaubten an das Buch Mormon. Deshalb konnten sie sagen, wir glauben alles, wir hoffen alles, wir haben viel ertragen und hoffen, alles ertragen zu können. Sie haben so vieles ertragen und auch wir sind dazu imstande. Der 13. Glaubensartikel spiegelt unseren Glauben wider. Denn darin wird genannt, was genau uns würdig macht, den Tempel zu betreten und eines Tages in der Gegenwart des Vaters im Himmel zu sein, geprüft, rein und gesiegelt. Das erfordert, dass ihr mehr würdig des Reiches seid und dass ihr euch jetzt vorbereitet und euch das Selbstvertrauen aneignet, auch Schwieriges meistern zu können. Ihr jungen Damen seid in einem großen Werk tätig. Und ihr seid nicht allein. Wenn ihr eure Tugendhaftigkeit und Reinheit behütet, wird euch Kraft zufließen. Wenn ihr die Bündnisse haltet, die ihr geschlossen habt, wird der Heilige Geist euch leiten und schützen.
Ihr werdet von himmlischen Engelschern umgeben sein. President Monson ermahnt uns, denken wir daran, dass wir in diesem großen Wettlauf des Lebens nicht allein sind. Wir haben ein Anrecht auf die Hilfe des Herrn. Bereitet euch auf den Tag vor, an dem ihr würdig und vorbereitet, heilige Bündnisse einzugehen, in den Tempel des Herrn kommt. Als Wächterin der Tugend werdet ihr den Wunsch hegen, den Heiland in seinem heiligen Haus zu suchen. Ich bezeuge, dass Gott und sein geliebter Sohn, unser Erlöser Jesus Christus, leben. Und dass jeder von euch dank der erlösenden und befähigenden Macht seines unbegrenzten Sühnopfers auf ihrem Weg zum Tempel und zurück in ihre Gegenwart geführt und behütet wird. Ich bete, dass jeder von euch die Kraft empfängt, die sie für dieses Werk, das eure größte Stunde sein wird, braucht. Lebt für diesen wunderbaren Tag, der im Buch Offenbarung erwähnt wird, an dem ihr in weißen Gewändern gehen werdet, weil ihr es wert seid. Im Namen Jesu Christi. Amen.
He lives to
Nun hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten singt der Chor das Schlusslied O fest wie ein Felsen. Nach dem Lied spricht das Schlussgebet Bethany Wright, ein Lorbeermädchen aus dem Far Maricopa Nord in Mesa in Arizona.
My beloved,
meine lieben jungen Schwestern, euch ist heute mehr als einmal gesagt worden, ihr seid die strahlende Hoffnung der Kirche des Herrn. Ich möchte euch heute Abend helfen, davon überzeugt zu sein. Wenn aus dieser Überzeugung ein tiefes Zeugnis von Gott erwächst, wird es darüber bestimmen, wie ihr euch jeden Tag, jede Stunde entscheidet. Und dann wird euch der Herr von vermeintlich unbedeutenden Entscheidungen zu dem Glück führen, das ihr euch ersehnt. Durch eure Entscheidungen wird es ihm möglich sein, unzählige Menschen zu segnen. Eure Entscheidung, heute bei uns zu sein, ist beispielhaft für eine wichtige Entscheidung. Über 1 Million junge Damen, Mütter und Führungsbeamtinnen wurden eingeladen. Ihr hättet euch auch etwas anderes aussuchen können, aber ihr habt euch für uns entschieden. Das habt ihr aus Überzeugung gemacht. Ihr seid vom Evangelium Jesu Christi überzeugt. Ihr seid davon genügend überzeugt, um herzukommen und seinen Dienern zuzuhören, und zwar mit genügend Glauben, um zu hoffen, dass manches von dem, was ihr hört oder empfindet, euch zu einem besseren Leben führen wird. Ihr habt im Herzen gespürt, dass man glücklicher wird, wenn man Jesus Christus nachfolgt. Vielleicht ist euch gar nicht aufgefallen, dass dies eine bewusste Entscheidung von erheblicher Bedeutung sein könnte. Vielleicht wolltet ihr nur mit euren Freunden oder der Familie zusammen sein. Vielleicht seid ihr einfach nur da, weil euch jemand anders so nett eingeladen hat. Aber auch wenn euch nichts aufgefallen ist, habt ihr zumindest vage im Hintergrund die Einladung des Erlösers verspürt, komm und folge mir nach. In der Stunde, die wir zusammen waren, hat der Herr euren Glauben an ihn vertieft und euer Zeugnis gestärkt. Ihr habt mehr als nur Worte und Musik gehört. Ihr habt verspürt, wie der Geist euch im Herzen bezeugte, dass es in der wahren Kirche des Herrn lebende Propheten auf Erden gibt und dass der Weg ins Glück in seinem Reich liegt. Euer Zeugnis ist gewachsen, dass dies die einzig wahre und lebendige Kirche auf Erden in heutiger Zeit ist. Wir haben aber nicht alle dasselbe gespürt. Manchen hat der Geist bezeugt, dass Thomas S. Monson ein Prophet Gottes ist. Manchen, dass Ehrlichkeit und Tugendhaftigkeit und allen Menschen Gutes zu tun wirklich Eigenschaften des Erlösers sind. Und damit ging der größere Wunsch einher, so wie er zu sein. Ihr alle habt den Wunsch, dass euer Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi gestärkt werden möge. Präsident Young konnte eure Bedürfnisse und Wünsche mit prophetischer Weitsicht schon vor 142 Jahren erkennen. Er war der Prophet Gottes. Er war ein liebevoller Vater und ein lebender Prophet. Er hat gesehen, welchen Einfluss die Welt auf seine Töchter nahm. Er hat gesehen, dass weltliche Einflüsse sie vom Weg des Herrn, der ins Glück führt, fortzerrten. Zu seinen Lebzeiten kamen diese Einflüsse zum Teil mit der neuen transkontinentalen Eisenbahn, welche die abgeschieden und behütet lebenden Heiligen mit der Welt verband. Er hat wohl nicht die technischen Wunder unserer Zeit gesehen, wo man mit einem Gerät in der Hand SMS verschicken kann in diesem Gebäude hier. Und auch nicht wie man mit einem Gerät in der Hand mit unzähligen Vorstellungen und Leuten auf der Welt in Kontakt kommen kann. Aber er hat gesehen, wie wertvoll es für seine Töchter und für euch ist, wenn Entscheidungen auf einem starken Zeugnis vom lebendigen und liebevollen Gott und seinem Plan des Glücklichseins beruhen. Hier nun sein prophetischer und inspirierter Rat für seine Töchter, der auch für euch jederzeit gilt. Dies ist der Kern meiner heutigen Botschaft. In einem Zimmer in seinem Haus, weniger als eine Meile von dem Ort entfernt, von dem aus diese Botschaft jetzt an die Töchter Gottes in Ländern in aller Welt ergeht, sagte er, die jungen Töchter Israel müssen ein lebendiges Zeugnis von der Wahrheit empfangen. Daraufhin gründete er eine Vereinigung junger Frauen, aus der die jungen Damen hervorgingen, wie wir sie heute in der Kirche des Herrn nennen. Ihr habt heute ein wenig von den wunderbaren Auswirkungen dieses Beschlusses mitbekommen, den er an jenem Sonntagabend im heimischen Wohnzimmer fasste. Über 100 Jahre später hegen die Töchter Israel in aller Welt den Wunsch, selbst ein lebendiges Zeugnis von der Wahrheit zu empfangen. Heute und für den Rest eures Lebens wird euch dieses lebendige und wachsende Zeugnis stärken und auf dem Weg ins ewige Leben leiten müssen. Und ihr werdet damit zu Überbringern des Lichtes Christi für eure Brüder und Schwestern in aller Welt und über Generationen hinweg. Ihr wisst aus eigener Erfahrung, was ein Zeugnis ist. Elder Joseph Fielding Smith sagte, ein Zeugnis sei eine unumstößliche Erkenntnis, die einem Menschen, der demütig die Wahrheit sucht, durch Offenbarung zuteil wird. Über den Heiligen Geist, der diese Offenbarung bringt, sagte er, seine Überzeugungskraft ist so groß, dass innerlich kein Zweifel mehr bestehen kann, wenn der Geist gesprochen hat. Allein auf diese Weise, sagte er, kann ein Mensch wirklich wissen, dass Jesus der Messias ist und dass sein Evangelium wahr ist. Ihr habt diese Inspiration selbst verspürt. Sie hat euch heute Abend vielleicht, genau wie mir, einen Teil des Evangeliums bestätigt. Als ich die Worte aus dem 13. Glaubensartikel hörte, dass man ehrlich, treu, keusch und gütig sein soll, war mir so, als hätte der Herr sie gesprochen. Wieder spürte ich, dass dies seine Eigenschaften sind. Joseph Smith war sein Prophet. Für mich waren das also nicht bloß Worte. Vor meinem geistigen Auge sah ich die staubigen Straßen Judäas. Und den Garten Gethsemane. In meinem Herzen habe ich einen Hauch dessen verspürt, wie es wohl gewesen wäre, wie Joseph in einem Wäldchen im Bundesstaat New York vor dem Vater und dem Sohn niederzuknien. Ich konnte mir kein Licht vorstellen, wie er es sah, heller als die Sonne am Mittag, aber ich spürte die Wärme und das Erstaunen, die ein Zeugnis begleiten. Ein Zeugnis empfangt ihr Stück für Stück, je mehr Teile der gesamten Wahrheit des Evangeliums Jesu Christi euch bestätigt werden. Wenn ihr beispielsweise das Buch Mormon lest und darüber nachdenkt, werden euch Verse, die ihr schon gelesen habt, neu vorkommen und neue Gedanken hervorrufen. Euer Zeugnis wird an Weite und Tiefe zunehmen, wenn der Heilige Geist euch bestätigt, dass diese Verse wahr sind. Euer lebendiges Zeugnis wird sich ausweiten, wenn ihr die Heiligen Schriften studiert sowie darüber betet und nachdenkt. Die meiner Meinung nach beste Beschreibung, wie man so ein lebendiges Zeugnis erlangt und bewahrt, steht in Kapitel 32 in Alma im Buch Mormon. Vielleicht habt ihr das schon oft gelesen. Mir geht jedes Mal, wenn ich es lese, ein weiteres Licht auf. Gehen wir heute Abend noch einmal durch, was man daraus lernt. In dieser inspirierten Textstelle heißt es, Wir sollten unser Bemühen um ein Zeugnis damit beginnen, dass wir einen kleinen Teil Glauben ausüben und den Wunsch haben, er möge wachsen. Ihr habt heute Glauben und diesen Wunsch verspürt, als ihr bewegende Ansprachen darüber gehört habt, wie gütig und wie ehrlich der Erlöser ist und wie rein wir dank seiner Gebote und seines Sühnopfers werden können. Ein Samenkorn des Glaubens ist euch also bereits ins Herz gepflanzt. Vielleicht habt ihr auch schon etwas von dem Anschwellen des Herzens verspürt, das in Alma verheißen wird. Ich habe das. Aber der Glaube muss wie eine Pflanze im Wachstum genährt werden, sonst verdorrt er. Das Gebet, häufig von Herzen und voll Glauben gesprochen, ist ein wichtiger, entscheidender Nährstoff. Gehorsam gegenüber der Wahrheit, die ihr empfangen habt, hält euer Zeugnis lebendig und stärkt es. Gehorsam gegenüber den Geboten gehört ebenfalls zu der Nahrung, die ihr eurem Zeugnis zuführen müsst. Ihr kennt bestimmt die Verheißung des Herrn. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Das hat bei mir funktioniert und wird bei euch auch so sein. Eine der Evangeliumslehren, die man mir beibrachte, als ich noch jung war, ist die, dass das ewige Leben die größte aller Gaben Gottes ist. Ich erfuhr, dass zum ewigen Leben gehört, dass man auf ewig als Familie in Liebe verbunden bleibt. Vom ersten Augenblick an, da ich diese Wahrheiten hörte und sie mir im Herzen bestätigt würden, fühlte ich mich verpflichtet, Streit tunlichst zu vermeiden und mich in meiner Verwandtschaft und in meiner Familie um Frieden zu bemühen. Erst nach diesem Leben kann ich mich der Fülle der größten aller Segnungen erfreuen, des ewigen Lebens. Doch trotz der Schwierigkeiten im Diesseits habe ich zumindest einen flüchtigen Eindruck davon gewonnen, wie meine Familie im Himmel aussehen kann. Diese Erfahrungen haben mein Zeugnis, dass die im Tempel vorgenommenen Siegelungen wirklich in Kraft treten, wachsen lassen und gefestigt. Als ich sah, wie meine beiden Töchter sich im Tempel für ihre Vorfahren taufen ließen, wandte ich mich ihnen und den Vorfahren, deren Namen wir gefunden hatten, von Herzen zu. Elias Verheißung, dass in der Familie einer dem anderen das Herz zuwenden würde, ging für uns in Erfüllung. Der Glaube ist für mich also zu einer gesicherten Erkenntnis geworden, wie es uns im Buch Alma verheißen wird. Ich habe zumindest ein bisschen von der Freude miterlebt, die meine Vorfahren empfanden, als der Erlöser nach seinem irdischen Wirken in die Geisterwelt kam. Hier die Schilderung aus dem Buch Lehre und Bündnisse. Und die Heiligen freuten sich über ihre Erlösung, beugten das Knie und bekannten sich zum Sohn Gottes als ihrem Erlöser und Befreier vom Tod und von den Ketten der Hölle. Ihr Antlitz leuchtete und der Glanz der Gegenwart des Herrn ruhte auf ihnen und sie lobsangen seinem heiligen Namen. Mein Eindruck, dass sie sich freuten, rührte daher, dass ich zur Tat schritt, aufgrund meines Zeugnisses, dass es das vom Herrn verheißene ewige Leben wirklich gibt. Dieses Zeugnis wurde gestärkt, indem ich danach handelte, genau wie es der Erlöser verheißen hat. Er hat uns ja auch aufgetragen, nicht nur zu beschließen, gehorsam zu sein, sondern auch, um ein Zeugnis von der Wahrheit zu beten. Das sagt uns der Herr in seinem Gebot, über das Buch Mormon zu beten. Durch seinen Propheten Moroni sagt er, siehe, ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier lesen werdet, sofern es nach Gottes Weisheit ist, dass ihr es lest, dass ihr daran denkt, wie barmherzig der Herr zu den Menschenkindern gewesen ist. Von der Erschaffung Adams an bis herab zu der Zeit, da ihr dieses hier empfangen werdet, und dass ihr im Herzen darüber nachdenkt. Und ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier empfangt, so fragt Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi, ob es wahr ist. Und wenn ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass es wahr ist. Und durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist. Ich hoffe, dass ihr alle diese Verheißung schon selbst auf die Probe gestellt habt oder es bald macht. Vielleicht kommt die Antwort nicht in Form eines einzigen machtvollen geistigen Erlebnisses. Bei mir kam sie zunächst ganz still und leise, aber jedes Mal, wenn ich das Buch Mormon lese und darüber bete, kommt sie mit immer größerer Macht. Ich bin nicht von dem abhängig, was einmal geschehen ist. Um mir mein lebendiges Zeugnis vom Buch Mormon zu bewahren, nehme ich oft Moronis Verheißung in Anspruch. Ich betrachte das Zeugnis nicht als einen Segen, der mir selbstverständlich für alle Zeit zusteht. Das Zeugnis muss genährt werden, indem man voller Glauben betet, nach dem Wort Gottes in den Heiligen Schriften hungert und der Wahrheit, die man erkannt hat, folgt. Es ist gefährlich, das Gebet zu vernachlässigen. Wir gefährden unser Zeugnis, wenn wir die Heiligen Schriften nur oberflächlich lesen. Sie sind unverzichtbare Nährstoffe für unser Zeugnis. Ihr kennt bestimmt die Warnung in Alma. Aber wenn ihr den Baum vernachlässigt und euch keine Gedanken macht, wie er zu nähren sei, siehe, dann wird er keine Wurzeln bekommen. Und wenn die Sonnenhitze kommt und ihn versenkt, wird er verdorren, weil er keine Wurzeln hat. Und ihr reißt ihn aus und werft ihn hinaus. Nun kommt dies nicht daher, dass das Samenkorn nicht gut war, auch nicht daher, dass die Frucht davon nicht wünschenswert wäre, sondern es kommt, weil euer Boden unfruchtbar ist und ihr den Baum nicht nähren wollt. Darum könnt ihr die Frucht davon nicht haben. Man muss sich regelmäßig und immer wieder am Gotteswort weiden, von Herzen beten und den Geboten des Herrn gehorchen, wenn das Zeugnis wachsen und gedeihen soll. Bei uns allen gibt es manchmal unvorhergesehene Umstände, die unser planmäßiges Schriftstudium durcheinanderbringen. Es mag Zeiten geben, da wir lieber nicht beten möchten. Es mag Gebote geben, die wir zeitweise nicht beachten möchten. Aber euer Wunsch nach einem lebendigen Zeugnis wird euch nicht gewährt werden, wenn ihr die Warnung und die Verheißung in Alma vergesst. Und so könnt ihr, wenn ihr nicht das Wort nährt und mit gläubigem Auge nach seiner Frucht ausschaut, niemals die Frucht vom Baum des Lebens pflücken. Aber wenn ihr das Wort nährt, ja, den Baum nährt, wenn er zu wachsen anfängt, durch euren Glauben mit großem Eifer und mit Geduld und nach seiner Frucht ausschaut, wird er Wurzel fassen. Und siehe, es wird ein Baum sein, der zu immerwährendem Leben emporsprost. Und wegen eures Eifers und eures Glaubens und eurer Geduld mit dem Wort, es zu nähren, damit es in euch Wurzel fasse, siehe, da werdet ihr bald die Frucht davon pflücken, die höchst kostbar ist, die süßer als alles Süße ist und die weißer als alles Weiße ist, ja und reiner als alles Reine. Und ihr werdet euch an dieser Frucht laben, selbst bis ihr satt seid, so dass ihr nicht hungert und auch dürsten werdet ihr nicht. Dann werdet ihr den Lohn für euren Glauben und Eifer und eure Geduld und Langmut ernten, da ihr gewartet habt, dass der Baum euch Frucht hervorbringt. Die Worte »und nach seiner Frucht ausschaut« in dieser Schriftstelle sind das Leitmotiv der klugen Worte, die ihr heute Abend gehört habt. Deshalb wurde euer Blick auf einen zukünftigen Tag in einem Siegelungsraum im Tempel gerichtet. Deshalb solltet ihr euch heute Abend die scheinbar endlose Lichterkette vorstellen, die man in den einander gegenüberliegenden Spiegeln an den Wänden in einem Siegelungsraum in Gottes Tempel sieht, wo ihr heiraten könntet. Wenn ihr euch auf so einen Tag mit ausreichend großem Verlangen freuen könnt, das eurem Zeugnis entspringt, werdet ihr gestärkt werden, um den Versuchungen der Welt standzuhalten. Jedes Mal, wenn ihr euch vornehmt, mehr wie der Erlöser zu leben, wird euer Zeugnis gestärkt werden. Mit der Zeit werdet ihr selbst erkennen, dass er das Licht der Welt ist. Ihr werdet spüren, wie das Licht in eurem Leben zunimmt. Das wird nicht ohne Mühen geschehen, aber es wird geschehen, wenn euer Zeugnis wächst und ihr beschließt, es zu nähren. Hier die Verheißung aus dem Buch Lehre und Bündnisse. Was von Gott ist, das ist Licht. Und wer Licht empfängt und in Gott verbleibt, empfängt mehr Licht. Und jenes Licht wird heller und heller bis zum vollkommenen Tag. Ihr werdet der Welt ein Licht sein, wenn ihr andere an eurem Zeugnis teilhaben lasst. In eurem Leben wird sich für andere das Licht Christi widerspiegeln. Der Herr wird Wege finden, wie das Licht diejenigen berühren kann, die ihr liebt. Und mit dem vereinten Glauben und Zeugnis seiner Töchter wird Gott Millionen in seinem Reich und in aller Welt mit seinem Licht berühren. In eurem Zeugnis und euren Entscheidungen liegt die Hoffnung der Kirche und der Generationen, die eurem Beispiel folgen werden, nämlich die Einladung des Herrn, komm und folge mir nach, zu hören und sie anzunehmen. Der Herr kennt und liebt euch. Ich verabschiede mich von euch voller Liebe und mit meinem Zeugnis. Ihr seid die Töchter eines liebevollen, lebenden Vaters im Himmel. Ich weiß, dass sein auferstandener Sohn Jesus Christus der Erretter und das Licht der Welt ist. Und ich bezeuge, dass der Heilige Geist euch heute Abend Botschaften geschickt hat, die euch die Wahrheit im Herzen bestätigt haben. Präsident Thomas S. Monson ist der lebende Prophet Gottes. Das bezeuge ich. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
How far, Lord, how far?
Lieber himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar für diesen Tag, dass wir uns hier als junge Damen mit unseren Müttern versammeln konnten und dass das auch in die ganze Welt hinausgebracht werden konnte, die Versammlung. Hilf uns auch, dass wir weiterhin treu und keusch und gütig bleiben und dass wir uns auch immer daran erinnern, dass wir das schaffen können, egal wie schwer die Zeiten sind. Hilf uns, dass wir in Gesundheitshause ankommen. Im Namen Jesu Christi. Amen.